Pioniergeist der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Frauenpersönlichkeiten des vorigen Jahrhunderts. Wir sind wieder zu Gast im C90-Studio in Dresden. Die aktuelle Folge widmet sich erneut dem Thema Kunstgewerbe, wobei es sogar einige Parallelen zu Margarete von Liebenau gibt. Über sie und ihr künstlerisches Schaffen haben wir in der vorigen Folge erzählt. Die neue Podcast-Folge handelt allerdings nicht von einer, sondern gleich von drei Frauenpersönlichkeiten. Es geht um die Firmengründerinnen des Unternehmens Wendt und Kühn, Margarete Wendt und Margarete Kühn, sowie die Designerin Olga Sommer, von allen Olli genannt. Alle drei waren ebenfalls Absolventinnen der Dresdner Kunstgewerbeschule, so wie Margarete von Liebenau. Einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Dresdner Kunstgewerbes nahm wohl auch die sächsische Volkskunst, hervorgegangen aus einer jahrhundertealten Bergbautradition. Engel, Räuchermännlein und Räucherweiblein, Nussknacker, Spieluhren und Deckenspinnen sind typisch für diese Tradition. Diese einzigartige Handwerkskunst, kombiniert mit modernen Einflüssen, findet ihren Ausdruck in den liebevoll gestalteten Engeln und weiteren Figuren des sächsischen Traditionsunternehmens Wendt und Kühn. In der Vorbereitung dieser Folge hatte ich die Möglichkeit, bei Wendt und Kühn am Firmensitz in Grünhainichen vorbeizuschauen und einen Blick in die Produktion zu werfen. Nach dem Rundgang durfte ich der Archivarin von Wendt und Kühn, Marlies Rokita, einige Fragen stellen. Da es zur mehr als 100-jährigen Firmengeschichte von Wendt und Kühn viel zu erzählen gibt, werde ich über die spannenden Werdegänge der drei Firmengründerinnen in einer der nächsten Folgen erzählen. Die heutige Folge ist daher als reines Interview gestaltet. Hallo Frau Rokita, schön, dass wir Sie heute im Unternehmen Wendt und Kühn besuchen können und Ihnen einige Fragen stellen dürfen. Schaut man sich bei Ihnen um, sieht man Engel über Engel. Schwebende Engel, sitzende oder stehende Engel. Engel, die kleine Blumen oder Musikinstrumente halten, mit kleinen Wagen, allein oder zu zweit. Eine märchenhaft schöne Welt. Fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz eigentlich manchmal wie in einem Märchen?
Natürlich, das kann ich nur bestätigen. Wenn man sich hier umschaut, unabhängig sogar von der Manufaktur, dem Handwerk und dem Entstehen der Figuren, kommt man überall an Figuren, entweder fertigen oder halbfertigen, vorbei. Die meisten zwinkern einem schon zu, es werden hier schon kleine Kindheitsträume wahr. Und man taucht in eine kleine märchenhafte Welt ein. Es gibt ja auch viele Märchenfiguren. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist nichts schöner, als jeden Tag von Engeln umgeben zu sein.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Sie erzählten ja bei unserem ersten Telefonat von einem ganz besonderen Exponat. Grete Wendt hat 1910 eine Weihnachtskrippe für Wendt und Kühn geschaffen, die in ihrer Form der Zeit weit voraus war. Können Sie uns darüber etwas mehr erzählen?
Ja, das ist ein sehr spannender Entwurf, den Sie da erwähnen. Grete Wendt war 1910, 1911 in den letzten Zügen ihres Studiums an der Königlich-Sächsischen Kunstakademie in Dresden. Sie absolvierte zu der Zeit ein Praktikum bei den deutschen Werkstätten Hellerau. Damit schloss sie dann letztendlich ihr Studium ab. Und Karl Schmidt, einer der Leiter der deutschen Werkstätten, kam auf Grete direkt zu und bat sie um einen Entwurf für eine Weihnachtskrippe. Und dem kam sie nach. Die wurde dann im Anschluss auch in den Spielwarengeschäften von Karl Schmidt verkauft. Sie entwarf also eine Weihnachtskrippe, die dann durch ihren modernes Design auch für viel Aufmerksamkeit in der Kunstwelt sorgte. Sie wurde ausgestellt bei der Weihnachtsausstellung im König-Albert-Museum in Chemnitz. Das ist der Vorläufer der jetzigen Kunstsammlung. Und wurde dann auch sehr stark diskutiert in den Kunstmagazinen von Wellhagens und Klasings, was ja damals das führende Kunstmagazin im Kunstgewerbe war. Ja. In der Formsprache war sie weit der Zeit voraus. Sehr moderne, klare Formsprache, die man bei den Figuren finden kann. Man würde diese Formsprache vielleicht erst im Bauhaus vermuten, aber sie entwarf das schon 1910 und damit auch 5 Jahre vor der Firmengründung. Die Weihnachtskrippe ging dann in das Sortiment mit ein, war bis 1949 im Sortiment vertreten und wird jetzt wieder aufgelegt. Also nach vielen Jahren kommt sie wieder in das Sortiment. Das ist natürlich ein längerer Prozess. Es zählen sehr viele Figuren zu dieser Weihnachtskrippe. Mhm. Und so kommen die jetzt nach und nach aktuell wieder in das Sortiment.
Klingt gut.
Ja.
Das Jahr 2023 ist für Wendt und Kühn ein ganz besonderes Jahr. Die Elf-Punkte-Engel feiern ihr 100-jähriges Jubiläum. Welche der Firmengründerinnen schuf 1923 die charakteristische Form der Flügel? Und weshalb sind es eigentlich 11 und nicht 10 oder 12 Punkte?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, die Sie da stellen. Es ist jetzt also genau gerade im Herbst 100 Jahre her, dass Grete Wendt an ihrem Arbeitstisch Platz genommen hat und die ersten drei Engel schuf. Damals aber gar nicht im Ansinnen, neue Figuren für das Sortiment zu schaffen, sondern der Anlass war ein ganz anderer. Sie überlegte, mit was sie Mitarbeitern der Manufaktur eine kleine Freude machen könnte zum Weihnachtsfest. Und so entwarf sie eben die ersten drei Engel. Es war einer mit Fackel, einer mit Geige und einer mit Flöte. Und sie hat uns im Firmenarchiv Notizen persönliche hinterlassen, in denen sie uns eben auch schildert, dass ihr das Entwerfen dieser Figuren so viel persönliche Freude gemacht hat, dass sie eben über diese drei ersten Engel hinaus eine kleine Engelschar entworfen hat. Und so hatten wir zum Jahreswechsel 1923/24 schon ein erstes kleines Orchester und damit natürlich auch das Potenzial, das Ganze in das Sortiment von der Manufaktur zu übernehmen.
Ja. Und wie kommt es zu den 11 Punkten?
Das wurde auch Grete Wendt zu ihren Lebzeiten sehr oft gefragt, natürlich auch in Interviews. Und sie antwortete stets, das hat sich halt so ergeben.
Aha.
Ja. Also ob dann wirklich gestalterisches Kalkül oder ein gestalterisches Ansinnen dahinter stand, das können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen. Glauben wir ihren Worten, es hat sich halt so ergeben.
Ja. Bleibt einfach so.
Ja. So bleibt es einem stehen, genau. Ich wurde zuletzt auch oft gefragt, warum es denn gerade grüne Flügel sind und nicht eine andere Farbe. Ja, darüber können wir leider nur spekulieren. Darüber hat sie eben keine Auskunft gegeben oder das schriftlich hinterlassen. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das Jahr 1923 hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Vielleicht hat sie also da einen kleinen Hoffnungsträger setzen wollen mit einem Engelentwurf. Und das Grün hat das Ganze noch unterstützt. Sie ist auch sehr naturverbunden gewesen. Grün kann man jetzt natürlich der Farbe der Natur zuordnen. Andere sagen, ja, es ist in Grün-Hainichen entstanden. Stimmt, also auch diese Verbindung könnte natürlich auch hergestellt werden. Aber da sind wir natürlich das ist Interpretationssache.
Ihr Unternehmen wartet in diesem Jahr noch mit einem weiteren Event auf. Ende November erscheint das große Engelbuch, die Enzyklopädie eines Designklassikers, wie es in der aktuellen Elf-Punkte-Post angekündigt wird. Wie entstand diese Idee?
Ja, schon seit vielen Jahren kommen viele, viele Sammler immer wieder auf uns zu und haben den großen Wunsch nach einem Verzeichnis unserer Wendt- und Kühn-Figuren, auch über das aktuelle Sortiment hinaus, also eben auch gerade Figuren, die vielleicht schon ein paar Jahre nicht mehr im Sortiment sind, aber ein Verzeichnis aller Figuren, das kann man ja fast gar nicht leisten. Wir haben so viele Entwürfe in unserem Musterschatz. Und so haben wir also jetzt das 100-jährige Jubiläum der Elf-Punkte-Engel als Anlass genommen, uns dieser Figurengruppe nochmal ganz intensiv zu widmen und haben dann hier also den Entschluss gefasst, für diese Figurengruppe wollen wir ein Verzeichnis erstellen, aber es soll eben über ein Verzeichnis aller uns bekannten Engel hinausgehen. Es ist ein Buch entstanden, was viel mehr umfasst. Man kann sich freuen auf wunderbare Geschichten rund um den Engel. Erstmal natürlich erzählen wir die 100-jährige Geschichte des Engels. Es wird ein Porträt geben über die Gestalterin Grete Wendt, unsere Gründerin der Manufaktur. Es wird auch einen philosophischen Aufsatz geben und damit eine völlig neue Betrachtungsweise der kleinen, weiß gepunkteten himmlischen Boten. Ja, wir werden Sammlergeschichten erzählen, also auch ganz emotionale Bestandteile wird dieses Engelbuch dadurch bekommen. Es sind die persönlichen Geschichten von Liebhabern und Sammlern aus der ganzen Welt. Wir hatten im vergangenen Jahr bereits einen Aufruf gemacht nach den Geschichten von Sammlern, die uns sagen sollten, welcher ist ihr Lieblings-Elf-Punkte-Engel und so haben uns über 900 Zuschriften erreicht, also eine unfassbare Zahl. Mhm. Und aus diesen Zuschriften haben wir eine Auswahl getroffen und die wird sich auch in dem Engelbuch wiederfinden. Mhm. Ja, und in einem zweiten Teil dieses Engelbuches wird dann das Lexikon sein aller uns bekannten Elf-Punkte-Engel, die also hier in unserer Manufaktur hergestellt werden.
Und wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?
Ah, das ist jetzt schon über ein Jahr Arbeit steckt da drin.
Sportlich.
Ein kleines Team, was da mitgewirkt hat, auch externe Autoren und natürlich auch die grafische Leistung. Mhm. Also das, ja, natürlich, sportlich ist es, aber es ist uns auch eine Herzenssache. Schön. Also steckt sehr viel Herzblut von vielen Seiten drin.
Und vielleicht für den einen und anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, das ist
passt
es sicherlich.
Ja November. Das Außergewöhnliche an den Figuren bei Wendt und Kühn ist der schier unerschöpfliche Gestaltungsreichtum. Woher hatten die Firmengründerinnen die vielen Inspirationen?
Ja, viele Inspirationen nehmen die Gestalterinnen aus ihrem Alltag. Sie setzen das figürlich um, was sie sehen. Vieles hat mit dem kindlichen Spiel zu tun. Ja. Olli Wendt, die Gestalterin an der Seite von Grete Wendt, geborene Sommer, sie hat also in die Familie eingeheiratet, bekommt dann mit Grete Wendts Bruder Zwillinge Hans und Sigrid. Und ja, diese zwei Zwillinge bringen natürlich dann hier auch Leben in die Räumlichkeiten der Manufaktur. Wohnen und Arbeiten war lange Zeit hier nicht getrennt. Das fand hier auf dem Firmengelände statt. Und ja, man stellt den Alltag dar. Ja, ja. Die, auch unsere Elf-Punkte-Engel dürfen spielen, die dürfen wippen, die dürfen Lampions tragen. Das ist also das, was die Gestalterin umgibt. Wir haben im Musterschatz Schulkinder. Die gibt es natürlich jedes Jahr aufs Neue mit ihren Zuckertüten. Ja, es gibt Trachtenfiguren. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Da verarbeitet man die Reisen, oftmals die Reisen, die man selber gemacht hat. Oft Skandinavien. Wir haben sehr viele dänische Trachtenfiguren, schwedische im Musterschatz.
Asiatische,
ja.
Schon gesichtet.
Den Raum hat man weniger bereist, aber ich denke, das ist gestalterisch ein ganz interessantes Feld. Gerade die Japanerin mit ihren Kimonos, da konnte man sich gestalterisch sehr austoben. Die stammen auch aus der Feder von Olli. Olli Wendt hat in der Modeklasse studiert, ebenfalls an der Königlich-Sächsischen Kunstakademie in Dresden. Ich denke, da fließt viel der Persönlichkeiten der Gestalterinnen ein. Und da nehmen die natürlich ihre Inspiration her. Oftmals sind es aber auch Bücher. Also wir kennen das aus Kinder- und Jugendliteratur, dass Figuren in ähnlicher Art und Weise in den Illustrationen von Büchern aus dem beginnenden 20. Jahrhundert auftauchen. Ich denke an Bücher von Sibylle von Olfers beispielsweise, aber auch Märchengestalten. Ja, bis ja, die Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm oder später Hans Christian Andersen Märchen wurden verarbeitet. Da gibt es also Potenzial.
Persönlich begeistern mich ja auch die Spieldosen bei Wendt und Kühn. Als Kind besaß ich ebenfalls eine Spieldose und manchmal habe ich da eine Ewigkeit davor gesessen und der kleinen Tänzerin zugeschaut, wie sie sich so anmutig zur Musik drehte. Wer entwarf die erste Spieldose bei Wendt und Kühn und wie viele Spieldosen gehören heute zum Sortiment?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also die Spieldosen, das hat sich bei vielen Recherchen schon herauskristallisiert, waren durchaus eine Spezialität von Grete Wendt, auch wenn gleich auf so mancher Spieldose auch die Figuren tanzen, sage ich jetzt mal, oder sich drehen dürfen, die Olli entworfen hat. Mhm. Beispielsweise haben wir im aktuellen Sortiment eine Spieldose mit dem Mondvater. Der Mondvater ist natürlich ein Entwurf von Olli, aber die Spieldose als solche hat wiederum die Grete entworfen. Also dort fließt die Gestaltungsleistung beider Gestalterinnen mit ein. Aktuell haben wir 11 Spieldosen im Sortiment und eine Orgel, aber das ist ja genau genommen auch eine Spieldose, also sind es 12.
Von wem stammt eigentlich das Logo von Wendt und Kühn?
Ja, das Logo ist eine wettergezeichnete Fichte mit den Initialen W und K. Das wurde vor über 100 Jahren, im Jahr 1919, von Frau Professor Margarete Junge entworfen. Also auch ein ganz großer Name, den wir hier nennen können. Das ist die ehemalige Professorin von Grete Wendt und Grete Kühn gewesen. Beide besuchten die erste Damenklasse an der Kunstakademie in Dresden. Also vorher war es Frauen ja gar nicht möglich, das Studium an einer Kunstakademie aufzunehmen. Später studierte auch Olli Sommer, also später verheiratete Wendt, auch unter Margarete Junge, also hier ein ganz großer Name. Sie war eben auch mehr als eine Professorin für die Damen. Es entwickelte sich aus diesem erst, ich sage jetzt mal Lehrer-Schüler-Verhältnis, eine lebenslange Freundschaft. Sie war gerade in den Anfangsjahren der Manufaktur, nahm sie eine beratende Funktion auch für Grete Wendt und Grete Kühn ein. Grete Kühn ist ja unsere zweite Gründerin. Und 1919 entwarf sie dann unser Logo, die wettergezeichnete Fichte. Natürlich mit dem Ansinnen, in der Fichte auch das Material wiederzuspiegeln, aus dem unsere Figuren hergestellt wurden und natürlich auch unsere Spieldosen und die Initialen W und K, die uns ja letztendlich auch die ganze Firmengeschichte so begleiten, sogar in der DDR-Zeit. Damals hieß ja ab 1972 bis 1990 die Manufaktur VEB Werk Kunst. Und somit konnten auch da in dieser ja schwierigen Zeit die Initialen beibehalten werden.
Margarete Junge hat ja auch Olli Wendt zu Wendt und Kühn gebracht oder empfohlen, sich hier mal vorzustellen. Ne?
Genau so ist es. Es ist 1920 gewesen, als Grete Kühn aus dem Unternehmen ausschied. Es gab einen Gründungsvertrag zwischen den zwei Gründerinnen, in dem eine Klausel stand, aus heutiger Sicht für uns vielleicht ein bisschen überraschend, sobald eine von den Gründerinnen heiratet, muss sie aus dem Unternehmen ausscheiden. Für uns heute total streng, wir können uns das nicht erklären, aber damals ist das ein ganz cleverer geschäftlicher Schachzug gewesen, denn mit der Heirat ging das Vermögen, also auch eine Firma der Frau, automatisch in das Vermögen des Mannes über. Und man schützte sozusagen die ja frisch gegründete Manufaktur mit diesem Gründungsvertrag natürlich auch vor dem Eingriff von Dritten. Und 1920 heiratete Margarete Kühn und somit schied sie aus dem Unternehmen aus. Sie hat sich aber ja natürlich mehr als Gründerin hier in unserem Musterschatz verewigt durch eine ganz besondere Malerei. Sie stand für reich bemalte Truhen beispielsweise. Ja? Sie hat sie sehr aufwendig bemalt. Und mit ihr ging nicht nur eine Gründerin, sondern eben auch eine begabte Gestalterin und Malerin. Und das hinterließ eine Lücke. Und so fragte dann Grete Wendt bei ihrer Professorin in Dresden nach, ob sie eine begabte Malerin empfehlen könnte, um diese Lücke, die entstand, zu schließen. Und so empfahl sie Olli Sommer, die dann hier anfing, eigentlich für ein Praktikum. Mhm. Aber es wurde ihr Schicksal und
glückliche Fügung.
Wurde auch ihr Lebenswerk. Ja.
Und die ist auch sehr, sehr lange hier geblieben, ne? Bis
Sie hat
über 80 Jahre.
Sie hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Mhm. Sie hat dann glücklicherweise auch noch die Reprivatisierung wieder miterleben können. Hohen Alter ist super gestorben. Ja. Macht vielleicht die gute Luft in Grünhainich.
Bestimmt. Und die schöne Arbeit. Bei Ihnen wird viel Wert auf eine abwechslungsreiche Produktpalette gelegt. Viele der zauberhaften Modelle werden in Ihrem Musterarchiv aufbewahrt. Wie gehen Sie bei der Auswahl vor?
Ja, bei der Auswahl für das künftige Sortiment, muss man ja dann sagen, da sind natürlich viele Personen dran beteiligt. Zum einen hören wir natürlich auf die Wünsche von Liebhabern und Sammlern. Immer mal wieder wird uns herangetragen, was denn vielleicht mal wieder ins Sortiment rücken könnte. Das haben wir natürlich im Hinterkopf, wenn es darum geht, welche Figuren als Neuheiten in den Folgejahren erscheinen sollen. Aber das spielt eine Rolle nicht, ist kein ausschließliches Kriterium, sondern wir versuchen natürlich, das Sortiment auch ausgewogen zu halten, dass in allen Sortimentsbereichen auch neue Erscheinungen Neuerscheinungen gibt. Natürlich spielt die Produktgestaltung eine, vielleicht die größte Rolle, denn hinter jedem Entwurf im Musterschatz steht als erstes mal die Frage, kann man das heute auch noch so umsetzen? Das muss natürlich malerisch geprüft werden, das muss technisch geprüft werden, auch wirtschaftliche Erfordernisse spielen natürlich auch bei solchen Prozessen eine Rolle. Letztendlich hat es für jede Figur, die neu ins Sortiment kommt, einen Vorlauf von etwa 2 Jahren, bevor sie dann wirklich tatsächlich ins Sortiment kommt, von der Idee bis zur Sortimentseinführung. Die letzte Entscheidung, welche Figuren dann ins Sortiment kommen, die trifft natürlich die Geschäftsleitung.
Klar. Und wie viele Einzelteile beherbergt das Musterarchiv?
Wir haben etwa 2.500 bis 3.000 Figurenentwürfe im Musterschatz, unterschiedliche. Das Musterarchiv umfasst aber quantitativ deutlich mehr Figuren. Also wir haben jetzt 3.500 Figuren erfasst. Das ist natürlich schon eine etwas höhere Zahl. Die Tendenz ist da auch steigend. Aber man muss dabei bedenken, bei dieser hohen Zahl, es sind auch Figuren mehrfach erfasst. Nehmen wir doch den Engel mit Geige, vielleicht einer der bekanntesten himmlischen Boten aus unserem Orchester. Den haben wir mehrfach in unserem Archiv inventarisiert, der hat eine über 100-jährige Geschichte und in 100 Jahren gab es auch ganz kleine Veränderungen und so versuchen wir natürlich auch die Zeitabschnitte, in denen die Figur gefertigt wird, zu dokumentieren. Da ist der einfach mehrfach abgelegt.
Ja. Andere Frage, woher stammt das Holz für die Fertigung der kleinen Figuren?
Das Holz unserer Figuren stammt aus den Sägewerken aus der Region. Das sind auch Zusammenarbeiten, die wir schon seit sehr vielen Jahren pflegen. Daher wissen die Sägewerke, mit denen wir hier zusammenarbeiten, auch, welche Ansprüche wir natürlich an das Material legen. Es braucht eine besondere Qualität. Die kennen natürlich die Holzarten, die wir verwenden. Die haben dann für unsere Bestellung entsprechend auch schon die Vorräte. Manche Figuren brauchen wir besondere Holz- und Materialstärken. Auch das wissen die. Also da sind wir durch die jahrelange Zusammenarbeit natürlich absolut abgestimmt, was die Qualität des Holzes bedarf, Schnittgrößen. Manchmal muss es besonders groß sein. Wir haben eine sehr große Madonna im Sortiment. Das wird aus einem Stück gefertigt. Das braucht durchgehend eine gute Holzqualität, aber in einem Stück. Da wird nichts in der Miniatur zusammengesetzt. Und das sind dann schon besondere Erfordernisse, die sicherlich andere gar nicht stellen.
Ja. Neben den kleinen Engeln mit den markant gestalteten Flügeln oder den Spieluhren gibt es bei Wendt und Kühn eine große Auswahl an weiteren Editionen. Ich denke da gerade an den Steuermann. Wer schuf die Figur?
Bei solchen speziellen Figuren ist es relativ unterschiedlich, aber meist ist es tatsächlich Grete Wendt oder in seltenen Fällen Olli Wendt. Wenn es der Steuermann beispielsweise ist, eine Auftragsarbeit gewesen. Die Auftragsarbeiten waren zu Lebzeiten von Grete Wendt eigentlich ihr vorbehalten. Da fällt mir keine ein, die ein anderer Gestalter gemacht hat. Grete oder Olli Wendt sind immer die Gestalterin gewesen. Heute ist das ein bisschen anders. Heute haben wir 2 Produktgestalterinnen in unserem Team, die dieses gestalterische Erbe fortführen.
Ich komme nochmal zurück auf den großen Musterschatz. Existieren eigentlich noch Exponate, die noch aufgearbeitet werden müssen, also die schon von 100 Jahre alt sind und noch in irgendeiner Ecke schlummern?
Ja, auch das gibt es. Also bei den Mustern machen wir jetzt selten eine Schublade auf und finden noch den Überraschungsfund. Das ist alles erfasst und inventarisiert, darüber wissen wir Bescheid. Aber es gibt natürlich Figuren, die so bisher nicht im Sortiment waren, weil sie vielleicht durch die Gestalterin für private Zwecke geschaffen wurden und gar nicht für die Öffentlichkeit ursprünglich bestimmt waren. Oder Entwürfe, die im Skizzenstadium verblieben sind, auch das gibt es, muss nicht immer figürlich umgesetzt worden sein, wo man aber vielleicht die Skizze verworfen hat, weil man doch was anderes im Blick hatte oder sich für eine andere Figurengruppe entschieden hat und das einfach dann in den Hintergrund gerückt ist. Warum eine Figur letztendlich für das Sortiment nicht umgesetzt wurde, das können wir heute gar nicht mehr nachempfinden. Da gibt es ja 1000 Gründe, die da eine Rolle spielen können. Von der Wirtschaftlichkeit bis hin zu, vielleicht auch ganz lapidar, gefällt mir gar nicht so, kann ja auch sein. Heute können wir natürlich auf solche Prototypen oder eben auf Zeichenskizzen zurückgreifen und können die nach den heutigen Maßstäben prüfen und so manche ist dann jetzt ins Sortiment gewandert, obwohl sie es vorher noch nie war.
Hat das Licht der Welt entdeckt.
Ja.
Wo können Interessierte die zauberhaften Produkte käuflich erwerben?
Ja, es ist natürlich jeder eingeladen, hier uns an unserem Stammsitz in Grünhainichen zu besuchen, in unserer Wend- und Kühn-Welt, wo man natürlich zum einen die Historie unserer Manufaktur eintauchen kann und gleichzeitig aber auch das Handwerk im Erlebnisbereich erlebbar wird. Man bekommt hier bei uns im Fachgeschäft in Grünhainichen, aber natürlich auch in der Figurenwelt in Seifen, immer eine absolut kompetente Fachberatung. Also jeder ist eingeladen, uns in unseren Geschäften hier in Grünhainichen und Seifen zu besuchen und sich verzaubern und beraten zu lassen. Ja, wer vielleicht in seinem eigenen Wohnort sich genau umschaut, der findet auch da seinen autorisierten Fachhändler. Das sind also auch von uns geschulte Händler, die über das Handwerk und die individuelle Fertigung, die manufakturelle Fertigung Bescheid wissen und entsprechend auch zu jeder Figur beraten können. Ja, und ja, wer sich es vielleicht zu Hause gut eingerichtet hat, der kann uns auch online bestellen.
Wend und Kühn findet seine begeisterte Kundschaft auf der ganzen Welt. In welchen Wohnzimmern sind die kleinen Engel am häufigsten zu finden?
Ja, das ist ganz klar in Deutschland. Okay. Deutschland ist natürlich unser größter Markt, aber wie Sie schon sagten, es ist, ist Wend und Kühn weltweit vertreten. Unser größter Exportmarkt sind die USA, daneben aber auch das deutschsprachige Ausland, also Österreich, Schweiz, sowie die skandinavischen Länder. Japan ist für uns auch ein sehr interessanter Markt. Das überrascht viele manchmal, aber ja, so ist es. Aber die größte Sammlerschaft, die findet sich hier in Deutschland.
Sie bieten Ihren Kunden einen ausgezeichneten Service. Dazu gehört auch ein Reparaturdienst. Rechnet sich das für Sie?
Nun ja, in unserer Reparaturabteilung werden ja Figuren, historische Figuren von den Liebhabern und Sammlern eingeschickt und individuell, wiederhergestellt, wenn dann mal was abgebrochen ist oder vielleicht die Farbe abgeplatzt ist. Jeder Arbeitsgang wird minutengenau vorher kalkuliert, also niemand läuft da ins Blaue und sagt dann am Ende, oh, was wurde denn jetzt hier gemacht, sondern bevor man seine Figur dann wirklich hier abgegeben hat, bekommt man einen minutengenau berechneten Kostenvoranschlag, kann sich entscheiden, das möchte ich machen oder auch nicht. Und für uns ist es ja über den finanziellen Aspekt auch ein ganz wesentlicher emotionaler Aspekt, der dahinter steht. Viele Figuren sind für die Liebhaber einfach unersetzlich. Die haben ihre persönlichen emotionalen Geschichten mit ihren Figuren. Die bekommen die von, haben die vielleicht von besonderen Menschen geschenkt bekommen, haben mit denen schon tolle Erlebnisse gehabt und trotzdem kann es mal passieren, dass eine Figur runterfällt, ein Teil abbricht oder der Mensch, der bekommt mit der Zeit die Falten und auch ein kleiner Engel kann mal seine Falten bekommen und so sind wir also da bedacht, so nah und so nah wie es geht am historischen Objekt zu restaurieren und das wiederherzustellen. Und somit diese liebgewonnenen Schätze letztendlich natürlich auch zu bewahren und für so manchen Patienten sozusagen zu verarzten. es ist für uns eine Herzensangelegenheit und wir versuchen das eben auch so originalgetreu wie möglich wiederherzustellen. Mhm. Eine Figur, ein Engel, der mit Holzflügeln zu uns in die Manufaktur kommt, der geht auch mit seinen Holzflügeln wieder raus. Das wird also nicht auf Biegen und Brechen neu gemacht, sondern das wird so sensibel, wie es geht, gemacht. Jede Farbe wird dann per Hand angemischt. Und so ist es uns ein Anliegen, die Figuren, die also für viele schon ein Leben lang Freude gestiftet haben, jetzt wieder herzustellen, damit sie weiter Freude stiften können. Das ist ja natürlich auch ein nachhaltiger Aspekt, der dahinter steht. Das ist diese Figuren, das ist ja kein Wegwerfartikel. Ganz im Gegenteil, diese Figuren bevölkern unser Leben und haben längst unsere Herzen erobert. Und das will man natürlich auch bewahren und fortführen.
Sie erzählten vorhin, wo wir uns getroffen haben, noch was Interessantes über die Farben, über das Mischen. Wollen Sie da noch was dazu sagen?
Ja, die Farben spielen natürlich bei uns eine ganz große Rolle. Die Farben werden auch heute noch per Hand in der Manufaktur angewischt. Also wir bekommen nur sehr wenige Farben als Grundtöne. Ja, und dann ist es, liegt es in der Hand unserer Meister, die einzelnen Farbnuancen für die Figuren zu mischen. Man muss sich so, ja, wie stellt man sich das vor? Man hat also mehrere große Farbeimer und um eine Farbe herzustellen, wird dann nach einer Rezeptur, die natürlich auch von Generation zu Generation weitergeben wird. Das ist also eine große Erfahrungssache, die da reinspielt, werden die Farben gemischt. Und es ist nicht immer gleich. Also man kann das jetzt nicht sehen wie beim Kuchen, den man backt. Und es ist immer die gleiche Menge anzugeben. Ich habe mir sagen lassen, manchmal ist das auch wetterabhängig. Die Farbe steht über Nacht, nachdem sie gemixt wird. Es setzen sich die Pigmente ab, es wird wieder gerührt. An regnerischen Tagen muss man nachmischen, an sonnigen Tagen vielleicht nicht so sehr. Also es ist... Das ist ein Handwerk, das ist eine echte Meisterschaft, die dem zugrunde liegt, was man den Figuren vielleicht gar nicht auf Anhieb ansieht. Man denkt vielleicht, ja, ne, da gibt es eine große Farbpalette und dann ist es das. Aber nein, auch da ist sehr viel Handarbeit, Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt. Ja.
Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie wird man eigentlich Archivarin bei Wendt & Kühn?
Tja, das ist vielleicht gar nicht so romantisch, wie Sie jetzt denken, sondern es gab eine Ausschreibung und ich habe mich beworben. Ja, also ganz klassisch, es gab eine Ausschreibung. Mhm. Ich habe mal ursprünglich neuere, neueste Geschichte und Germanistik sowie im Aufbau Kulturmanagement studiert und habe mich beworben und hatte das große Glück, hier meinen Platz zu finden.
Seit wie vielen Jahren?
Nun, das sechste Jahr schon. Okay. Ja, seit 2017 bin ich hier in der Manufaktur und ja, mittlerweile tief verwurzelt. Habe meine himmlischen Freunde hier gefunden.
Frau Roketta, wir danken Ihnen sehr für das überaus spannende Interview. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Schön, dass Sie da sind und dass wir das Interview hier führen konnten. Vielen Dank.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Antworten der Archivarin genauso interessant findet wie ich. Eigentlich möchte ich hier nicht mehr viel sagen, sondern das Interview mit Marlies Roketta wirken lassen. Wie eingangs erwähnt, wird es zu einem etwas späteren Zeitpunkt eine weitere Folge über das Unternehmen Wendt & Kühn geben. Dann über die drei Frauenpersönlichkeiten Margarete Wendt, Margarete Kühn und Olli Sommer. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst sehr gern wieder einen Like oder eine Bewertung da. Empfehlt den Podcast bitte auch euren FreundInnen, KollegInnen und Bekannten weiter. An dieser Stelle noch einmal den Aufruf, unsere Arbeit durch eine Spende über Patreon zu unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Und noch ein weiterer Hinweis. Die Podcast-Folgen werden nicht vorproduziert. Dadurch dauert es manchmal einen Moment, bis eine neue Folge veröffentlicht wird. Materialrecherche, Suche nach kompetenten Interviewpartnern und Erarbeitung der Interviews nehmen erheblich mehr Zeit in Anspruch als geplant. Hier wäre eine Unterstützung des Podcasts wunderbar, da sich die Arbeit so auf mehrere Schultern verteilen lässt. Also, ich bin mir sicher, dass ihr uns auch so die Treue haltet. Und natürlich bin ich bereits wieder an einem neuen spannenden Thema dran. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald!
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.